Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in der Autorenarena. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder so zahlreich erschienen sind. Wenn man hier unten sitzt, das sieht aus wie das Kolosseum. Wir haben auch heute wieder ein...
Das Fußball-Endspiel.
Ja, Fußballwitz kommen wir nachher noch. Also, wir haben heute sehr viele prominente Gäste. Ich nenne mal als Beispiel Bettina Tietgen, Roland Jahn, Michael Degen, Dolly Buster. Unser erster Gast ist ein sehr bekannter Mensch, jung geblieben, sympathisch, geistreich, humorvoll, gut aussehend. Das alles träfe. Das alles träfe mehr oder weniger auch auf Dolly Buster zu, aber Sie haben es erkannt. Es ist jemand anders. Herzlich willkommen, Helmut Karasek.
Also gut aussehend, das habe ich zum letzten Mal vor 79 Jahren gehört.
Also mein Name ist Armin Görz, ich bin FAZ-Journalist. Unseren Gast brauche ich dagegen, der Beifall hat es gezeigt, eigentlich gar nicht vorzustellen. Legendärer Literatur- und Theaterkritiker, 81 Jahre frisch und ein begnadeter Witzeerzähler. Und ich habe mit meinem etwas dummen Dolly Buster-Gag ein bisschen ganz unten vorgelegt, damit er jetzt etwas geistreicher erwidern kann. Vielleicht erzählen Sie erstmal, mit Dolly Buster verbindet Sie eine besondere Beziehung, ne?
Also ich bin zur NDR Talkshow eingeladen und Sie auch. Ich werde Sie dort treffen und ich freue mich auf Ihren Anblick und was sie zu erzählen hat. sie ist nämlich eine sehr lustige und witzige Person. Aber zu meinem Witzbuch möchte ich Folgendes sagen. Ich habe einen in Sylt am Tag der Fußball-Weltmeisterschaft von Marcel Reif einen Witz erzählt bekommen. Wenn Sie sich an die Fußball-Weltmeisterschaft erinnern, dann sah man beim Halbfinale Frau Merkel, Herrn Platter und Herrn Putin nebeneinander. Und in der Pause ist Herr Blatter aufgestanden und die beiden machten Small Talk. Die Geschichte verdanke ich übrigens Marcel Reif. Da sagte sie: Nun, Herr Putin, Sie haben ja die nächste Fußball-Weltmeisterschaft. Sagt er: Ja, wo wird denn das Endspiel stattfinden? Da guckt er sie an, sagt: Selbstverständlich in Leipzig. Ein böser Witz, wenn also die Ukraine-Krise warf schon ihre Schatten voraus. So aktuell können Witze sein. Ich bleibe mal bei Aktualität, mal beim Fußball. Vor 3 Jahren war der FC Bayern zum ersten Mal kurz davor, alle 3 Trophäen des Fußballs zu gewinnen. Die Champions League, die Meisterschaft und den Pokal. Im Pokal war der Endspielgegner Dortmund. In der Champions League hatten sie auch noch ihre eigene Arena, da Horm zu spielen. Und in der Meisterschaft, da haben sie schon vor gegen Dortmund verloren. In der Champions League in der Verlängerung verschoss Robben einen Elfmeter. So, und Robben hat damals sehr viele Elfmeter verschossen. Und jetzt erzähle ich Ihnen, wie aktuelle Witze entstehen und wieder vergehen. Am nächsten Tag kursierte der folgende Witz. Ein Richter verurteilt einen Angeklagten zu Tode und sagt: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, Sie werden gleich morgen früh erschossen. Die gute: Robben schießt. Der ist inzwischen obsolet, der gilt überhaupt nicht mehr. Der schießt inzwischen alles zusammen, was es gibt.
Ja.
Also So geht das mit aktuellen Witzen.
Ja, also ein wunderbares Buch, kein reines Witzbuch, sondern ein Buch mit Geschichten über Witze. Und der Titel, da, wenn man den liest, denkt man, oh Gott, womöglich ein Appell für die politische Korrektheit. Das finde ich aber gar nicht komisch. Aber wenn man es liest, merkt man, auch der Titel ist ein Witz. Vielleicht erzählen Sie uns den auch noch.
Ja, ich muss etwas aus meiner Geschichte erzählen. Ich war bei der Zeit Theaterkritiker und Redakteur. Die Zeit hatte damals, das war in den 70er Jahren, eine Witzseite. Und wenn man als Redakteur Herrn Kortmann einen Witz lieferte, dann bekam man eine Flasche Whisky, kollegiale Prämie. Damals trank man Whisky, ich weiß auch nicht warum, aber jedenfalls, das war damals so. Und ich erzählte Herrn Kortmann den folgenden Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Grießbrei und einem Epileptiker? Und dann gab ich die Antwort, der Grießbrei liegt in Zucker und Zimt, der Epileptiker im Zimmer und zuckt. Herr Kortmann hat diesen Witz gedruckt. Ich hatte damals die erste und einzige deutsche Chefredakteurin, nämlich Gräfin Dönhoff. She was not amused. Sie ließ mich zu sich kommen und sagte, wenn Sie einen Epileptiker in der Familie hätten, würden Sie solche Witze nicht machen. Ich bin seit der Zeit sehr, sehr vorsichtig mit behinderten Witzen, obwohl die eine therapeutische Wirkung haben, wie ich durch Herrn von Hirschhausen weiß, mit dem ich auch mal zusammen Witze erzählt habe. Jedenfalls, aber man muss aufpassen, wo man Witze erzählt. Und dieser Titel ist ein Beispiel dafür. Da ist ein Mann bei einer Party eingeladen, und die geht in den heiteren Teil über, alle erzählen Witze. Und er erzählt schließlich einen Witz, der geht so. Ein Krokodil läuft den Nil entlang. Es ist sehr heiß und das Krokodil bekommt Durst und geht an den Nil ran, tunkt den Rüssel ins Wasser und wirft sich mit dem, will sich mit dem Rüssel Wasser ins Maul werfen. Da kommt ein Krokodil, beißt dem Elefanten den Rüssel ab und fängt furchtbar an zu lachen und sagt, ha, 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 ha. Da sagt der Elefant ohne Rüssel, das finde ich aber gar nicht komisch. In dem Moment, wo der Mann diesen Witz so weit erzählt hat, fällt ihm siedend heiß ein, dass der Gastgeber denselben Sprachfehler hat wie der Elefant nach dem abgewendeten Witz. Also sagt er, er hat aber schon erzählt, der Elefant tunkt den Rüssel in den Wasser, ins Wasser, das Krokodil beißt das ab. Und dann sagt er, und der Elefant läuft und läuft und läuft. Da sagt der Gastgeber, das bin ich auch gar nicht komisch. Also so geht das mit Witzen, die eigentlich eine unsagbare Pointe haben.
Ja, es ist viel eben schon das Stichwort Eckart von Hirschhausen, mit dem Sie schon auf Tour waren. Da haben Sie eine sehr schöne, also das Buch hat ja den Untertitel Geschichte in Witzen und Geschichten über Witze. Und Sie vergleichen so den Witz mit dem Märchen und dem Volkslied. Und um diese Parallele herzustellen, braucht ein Witz ja eine bestimmte epische Breite. Er muss ja auch einen gewissen erzählerischen Faktor haben.
Und ja und nein. Ja? Es gibt Witze, also ein klassischer Witz, den man übrigens auch vor Kindern erzählen kann, weil sie ihn überhaupt nicht verstehen, glücklicherweise, ist ganz kurz und die Geschichte spielt sich im Kopf des Zuhörers ab. Ein klassischer Witz. Zwei Freunde treffen sich in der Umkleidekabine fürs Tennisspielen. Da guckt der eine den anderen an und sagt, sag mal, seit wann trägst du einen Büstenhalter? Da sagt der andere, seit meine Frau ihn im Handschuhfach gefunden hat. Die Geschichte liegt in der Zwischenzeit. Ich grüble bis heute, was er wohl seiner Frau erzählt hat. Wie bitte? Oh Gott, ja.
Okay, eigentlich wollte ich das jetzt...
Ich erzähle Ihnen die alle nachher nochmal.
Ich wollte Sie eigentlich dazu ermuntern, mit meiner Anlaufkurve einen ganz anderen Witz zu erzählen. Den kriegen wir jetzt vielleicht auch noch. Und zwar diese Parallele, der gleiche Witz, einmal erzählt von Günter Jauch und einmal von Eckhard von Hirschhausen, Hund ohne Beine, sage ich noch.
Ja, also manche Witze brauchen die Geschichten. Es gibt sehr, sehr gute kurze Witze, aber ich will ein anderes Beispiel dafür nehmen. Witze halten irgendwelche Zeitereignisse fest. In den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre, wurde das Tampon erfunden. Eine hygienisch wichtige Erfindung, wie Penicillin, eine ganz wichtige Erfindung. Aber das,
wollen Sie den jetzt wirklich erzählen, Herr Bruder?
Warten Sie. Nein.
Ich kenne ihn ja schon.
In Stuttgart beim Kaufhaus Bräuninger arbeitete damals der beste Verkäufer des Konzerns. Und die übrigen Filialeleiter, die haben gedacht, können wir nicht mal dem bei der Arbeit zugucken, damit wir unsere Verkäufer schulen können. Und sagt, ja, kommen Sie am Samstag, die kommen am Samstag, schleichen sich durch das Kaufhaus und finden ihn in der Sportabteilung, wie er gerade einem Kunden sagt, schön, Sie haben also jetzt zwei Angeln gekauft, zwei Angelhalter, zwei Kescher, zwei Eimer voll Regenwürmer am einen Ufer und am anderen Ufer haben Sie die Angel angebracht. Jetzt beißt am anderen Ufer ein Karpfen an, aber ehe sie um den See oder über die Brücke gegangen, frisst der Hecht den Karpfen auch. Sie brauchen ein schnelles Boot. Der Mann sagt, gut, ja, ich kaufe ein schnelles Boot, kauft ein Boot mit Motor, da fragt der Verkäufer, was fahren Sie für ein Auto? Sagt ein Volkswagen, das ist schlecht, der kann das Boot nicht ziehen, Sie brauchen Anhänger und einen Jeep. Der Mann kauft einen Anhänger und einen Jeep. Sagt er, jetzt haben Sie alles und wenn Sie in einer wunderbaren Mondnacht angeln, dann wollen Sie vielleicht sogar übernachten, kaufen Sie noch ein Zelt, der kauft auch noch ein Zelt, Zeltausrüstung. Dann geht der Mann bepackt mit Waren für etwa 70.000, 80.000 Mark damals aus dem Laden und die stürzen alle auf den Verkäufer zu sagen, das war ja fantastisch, Sie haben den Mann eine Unmenge Waren verkauft, wahrscheinlich wollte er nur eine Angel kaufen. Nee, sagte er, so war das nicht. Ich schlenderte gerade durch die Drogerieabteilung, da sah ich den jungen Mann, wie er ein Paket Tampons kaufte. Da sagte ich, trauriges Wochenende, wie wär's mit Angeln? Ist nicht die Uhrzeit, ich gebe zu, aber es geht gerade. Also Witze haben immer, ich kann Ihnen Zeitbezüge von Witzen noch einen anderen geben. Zwei schwangere Frauen in den 50er Jahren unterhalten sich und sagen, du, man muss während der Schwangerschaft sehr aufpassen, dass man sich nicht in einem Schock erschrickt, denn sonst bleibt dein Kind unter Umständen was zurück, sagt die andere, das glaube ich nicht. Meine Mutter hat während der Schwangerschaft die wertvolle Schallplattensammlung meines Vaters fallen lassen und es ist nichts zurückgeblieben. Auch veraltet, hält eine bestimmte Zeit, nämlich die Zeit der Schellackplatte fest.
Ja, es gibt in diesem Buch eben nicht nur die Witze, sondern Geschichten über Witze. Und ich fand eine Geschichte geradezu hinreißen. Es ist ganz schwarzer Humor und es ist traurigerweise auch noch eine wahre Geschichte, aber ein wunderbares Beispiel für einen Witz, den nur ein einziger Mensch versteht in dem Moment, wo er erzählt wird, nämlich der Mensch, der den Witz erzählt. Nur er kann innerlich über diesen Gag lachen. Es ist die Geschichte von einem mörderischen Pfarrer, die real ist.
Ein sehr spektakulärer Fall. Es war ein hoher Theologe, der ein Zentrum hatte, wo Vorträge, Tagungen, Versöhnungsfeiern. Und er hat eines Tages hat er seine Frau umgebracht, weil die ihm auf die Schliche gekommen war, dass er andere Frauen hatte. Und er hatte gesagt, die Frau sei verschwunden. Und es gibt eine irre Szene in dieser Geschichte. Er hat, als seine Frau verschwunden war, zum Trost eine junge Pfarrersfrau aus Hamburg kommen lassen. Und die lag mit ihm im Bett. Und früh um 6 Uhr klingelte es. Und sie fuhr erschrocken hoch, dachte, oh Gott, deine Frau. Und er sagte, schön wär's. Und ich meine, diesen Witz gibt es als Karikatur von meinem Lieblingskarikaturisten Till Mette im Stern. Der hat diese Woche übrigens eine hinreißende Alterskarikatur, die so böse ist. Da sitzt ein Mann in meinem Alter, völlig hilflos, kaum angezogen, auf dem Sofa, so, und das Ehepaar geht weg und sagt zu der, die ihn betreuen will, gib ihm ab und zu eine Flasche Bier, wenn er schreit. Das ist ein trauriger Witz über das Alter, das wieder einen in den Babyzustand zurückzuversetzen droht. Das heißt, Witze sind immer befreiende Ventile von Ängsten und Sorgen. Wenn man keine Ängste und keine Sorgen hat, braucht man auch keine Witze. Mark Twain hat gesagt, im Himmel wird nicht gelacht. Im Himmel muss man nicht lachen, singt man Halleluja. Das macht auch Spaß. Wenn Bach der Komponist ist, noch mehr, alles okay. Aber gut, im Himmel wird nicht gelacht. Auch dafür gibt es eine typische Geschichte, die steht nicht in diesem Buch, aber ich erzähle sie trotzdem. Ein Kind kommt zur Welt, wohlgeraten, alles wunderbar, nur es spricht nicht. Es spricht nicht zum ersten Geburtstag, nicht zum zweiten Geburtstag, nicht zum dritten Geburtstag. Zwischen dritten und vierten Geburtstag bringt die Mutter wie üblich die Suppe rein und das Kind sagt, Salz. Da sagt die Mutter, du kannst ja sprechen. Warum hast du denn bis jetzt nichts gesagt? Sagt er, bis jetzt hat kein Salz gefehlt.
Ja, Sie haben ja seit Ihrer frühesten Jugend Witze gesammelt und in dem Buch findet sich auch mit einer Geschichte dazu, der allererste Witz Ihres Lebens, der Ihnen erzählt wurde. Und ich finde den Witz deshalb so herrlich, weil er auch ein bisschen über die Verklemmtheit dieser Zeit etwas aussagt.
Ja.
Die Großmutter, die ihn erzählt hat, ein Witz, wo die Pointe überhaupt nicht ausgesprochen wird. Fantastisch.
Doch, meine Großmutter hat sie ausgesprochen, aber wirklich? Man braucht sie jetzt nicht. Ja. Ich erzähle Ihnen mal. Unser Prozess des Menschwerdens verläuft ja so. Wir kommen als kleines Tierchen zur Welt. Wir wollen zanken, schmutzen, mit Dreck werfen, die Schwester am Zopf ziehen, den Bruder in den Po treten, fluchen, bös sein, alles haben. Das wird einem aberzogen. Die Erziehung macht aus uns zivilisierte Menschen. Und eines Tages sind wir groß und haben alles verdrängt und das ein Über-Ich aus Geboten, Regeln, Vorschriften, du sollst nicht und du darfst nicht. Nur das Verdrängte braucht ab und zu ein Ventil. Und das Ventil ist auch der Regress in die Kindischkeit. Ich erzähle Ihnen dazu einen politischen Witz, den mir Georg Hensel erzählt hat, der schrecklich blöd ist, aber wunderbar. Hirschhausen hat immer gesagt, erzähl den nicht. Ich sage, gerade. Also, der Ayatollah war gerade zurück nach Persien gekommen. Und da spielt der folgende Witz. Ayatollah geht durch Zürich und kommt in ein Rotlichtviertel. Und die Damen am Rand rufen, Khomeini. Deshalb spielt er in Zürich, Khomeini. Und er sagt, geht nicht Islam. Moment, da kommt der Papst hinterher und grinst und sagt, Vatikan. Der ist so schrecklich blöd, dass er genial ist. Das ist der dadaistische Reflex, der den Unsinn als Waffe gegen die viel unsinnigere Wirklichkeit ansetzt. Wenn Sie sich vor Augen halten, dass jetzt ein griechischer Finanzminister vorschlägt, dass Touristen Gemüseverkäuferinnen fotografieren, ob die Quittungen ausschreiben, um die Steuerschulden zu bezahlen, dann wissen Sie, dass der Witz nicht kindlich genug sein kann, den man erzählt. So, jetzt kommt aber der erste Witz, den ich in meinem Leben hörte. Meine Großmutter erzählte mir den, ich weiß genau, das war im Jahr 38, also ich war 4 Jahre alt, weil ich danach aus der Tschechei weg bin und meine Großmutter 52 wiedergesehen habe. So, die erzählte also den folgenden Witz. Eine Familie, die heißt Haglich, hat 2 heiratsfähige Töchter. Und die können damals noch nicht mit Annoncen arbeiten und so. Also nicht Einsame sucht Einsame zum Einsamen. Das konnte man damals noch nicht machen, sondern man hat sich Heiratskandidaten eingeladen. Und ein solcher sie haben 2 Töchter, die eine heißt Adele Haglich und die andere Cecilie Haglich. Und der junge Mann wird zwischen die gesetzt und sagt ganz artig und charmant, zwischen A-haklich und C-haklich fühle ich mich B-haklich. Ach, sagen Sie, das ist schön. Und dann ist ein anderer junger Mann, der hört das und ist am folgenden Sonntag bei Familie Schissen eingeladen, die auch 2 Töchter hat. Adele Schissen, weiter muss man ihn nicht mehr erzählen. Das ist der Vorteil. Das ist also die kindliche Freude am Dadaismus, die Sprache für sich selber spielen zu lassen. Die Sprache wird schon etwas anrichten. Sie wissen zum Beispiel, ich kann eine böse Formel dafür sagen, wissen Sie, wie man politisch korrekt Frauen nennt? Politisch korrekt, Menschen mit Menstruationshintergrund. Und Männer, Menschen mit Masturbationshintergrund. Also die politische Korrektheit, die kann eben auch viel zu Witzen beisteuern. Und ich denke, ja, das ist, was ich in meinem Buch versuche, Zeitpunkte von Witzen festzumachen. Vielleicht darf ich Ihnen noch ein Beispiel geben. In den 50er Jahren gab es sehr viele Frauenarztwitze. Das war damals auch eine Art Ventil. Und eine Frau, die furchtbar nervös, hyperventilierend ist, neurasthenisch nannte man das, kommt zum Frauenarzt, der untersucht, sagt, Ihnen fehlt eigentlich gar nichts. Aber ich will mich mal erkundigen, wenn Sie mir Auskunft geben, wie oft haben Sie mit Ihrem Mann GV? Da sagt sie, jeden Tag. Ja, sagt er, dann ist das zu viel. Ich rate Ihnen nur an den Tagen mit R. Die Frau geht nach Hause, am Abend kommt der Mann nach Hause und fragt, was ist, sie erzählt ihm das, dann sagt der Liebling, was ist für ein Wochentag? Da sagt sie, Mirtwoch. Das war ein geflügeltes Wort in meiner Jugend. Der Witz hat 2 Voraussetzungen, die nicht mehr gegeben sind. Das eine ist der Transport von Austern und Muscheln. Die durften damals nur in den Monaten mit R gegessen werden. Oktober, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Schluss. Und also darauf spielt das an. Zum Zweiten spielt es darauf an, dass damals die Geburtenkontrolle durch Knaus Ogino, durch Auswahl der Wochentage geregelt war. Im Westen hieß es, die Hälfte der Kinder kommt von Gott, die andere von Knaus Ogino. Ich weiß nicht, wie es im Osten hieß. Zum Schluss, vielleicht darf ich einen Astronautenwitz noch als ein Beispiel für den Zeitgeist erzählen. Ein Astronaut kommt von oben zurück und das waren sozusagen Himmelsbegegnungen. Und er wird in den Kreml geladen und Brezhnev fragt, hast du ihn oben gesehen? Sagt er, ja. Nimm hier $1 Million und verrate es keinen Menschen. Dann kommt der Astronaut zum Papst und sagt, hast du ihn oben gesehen? Nein. Hier hast du 1 Million, aber verrate es keinem Menschen. Dann kommt der Astronaut zu Willy Brandt, der damals Kanzler war. Der fragt, hast du Gott gesehen und sieht er mir ähnlich?
Ja, mir fällt noch einer ein aus dem Buch, bei dem man sehr genau das Alter bestimmen kann. Ich sag mal, Stichwort Spaghetti-Teller. Spaghetti-Teller.
Da müssen
mit
Sie
den Zähnen, dem Zähnen.
Ja, ja, gut. Also, Spaghetti heißt, Teller heißt Zahnpasta.
Okay, den haben Sie jetzt nicht verstanden, aber
Pasta,
mit dem Buch wird
Pasta
das alles prima.
Ist Zahnpasta, weil die Zähne, ja gut,
gut ja.
In die Pasta fallen.
Okay.
Ist auch nicht so gut. Schlechte Witze nennt man Karlauer. Manche Karlauer sind so schlecht, dass sie wieder gut sind.
Jetzt vielleicht noch ein Witz, der mir sehr gefallen hat über das Älterwerden, weil ich da so... weil man dann nicht gleich die Pointe versteht. Da muss man einen Moment nachdenken. Ich wette mal, das Publikum braucht mindestens 3 Sekunden, bis es ehrlich lacht. Es ist diese Geschichte, wie ein 80-Jähriger eine
ja.
22-Jährige rumkriegt.
Ja, ja, ja. Also dies ist wirklich, ich weiß nicht, ob Sie die Zeitung verfolgen, die Boulevardzeitung. Ich lese jetzt täglich wieder was über meinen Wiener Liebling, Mörtel heißt der. Der zum Opernball immer sehr schöne, schrille Frauen einlädt und manchmal auch heiratet. Jetzt hat er wieder eine, ob sie Mausi, Schatzi oder Spatzi heißt, habe ich im Moment vergessen. Und Spatzi macht sich jetzt selbstständig. Dazu mein Witz. Ich finde ihn sehr böse und alte Männer sollten ihn gut im Gedächtnis halten. Geht so, 2 80-Jährige treffen sich. Sagt der eine 80-Jährige zum anderen, sag mal, wie hast du es geschafft, dass dich die 20-jährige Blondine, dieses Spitzenmodell, heiraten will? Sagt er, ich habe ihr gesagt, ich sei 90. Der ist schon sehr böse und trifft ihn. Ich meine, es gibt viele Witze inzwischen zwischen Männern und Frauen. Die Männer werden in den Witzen immer schwächer. Zum Beispiel, ein Mann kommt sehr, sehr spät nach Hause und will ganz vorsichtig die Tür aufmachen. Und da fällt krachend der Garderobenständer um. Und die Frau erscheint in der Schlafzimmertür und sagt, wo warst du? Und er ganz entnervt, jetzt, wo du mich erwischt hast, sage ich dir, ich habe eine Freundin und von der komme ich jetzt. Da sagt sie, Angeber, du warst sicher wieder nur Kegeln. oder den ultimativen dieser Witze. Männer fragen ja danach immer, wie war ich? Also, wenn sie schizophren sind, fragen sie, wer war ich? Aber das ist eine Sonderform. Manche denken dann, sie seien Napoleon und vergessen, dass der im Bett gar nicht gut war. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Jedenfalls, ein Mann wendet sich nach dem Sex seiner Partnerin zu und sagt, möchtest du nicht auch manchmal ein Mann sein? Sagt sie, nein, und du?
Das ist jetzt eine charmante Überleitung zu einer Frage, die mich sehr interessiert. Sie haben ja, berichten ja in dem Buch auch, dass Sie eine Zeit lang mit Witzen auf Tour waren. Und Sie berichten auch, dass Witze auch ein Instrument sein können, das Lachen, Frauen zu begeistern, die Sympathie von Frauen zu gewinnen. Wenn Sie so unterwegs auf Reisen waren, Witze erzählt haben, bei solchen Veranstaltungen, kriegt man da auch Groupies?
Ich kriege mehr als Groupies. Ich muss sagen, ich genieße es inzwischen wirklich sehr, weil Leute vorübergehend sehr froh werden. Sie sagen, sie haben mir einen schönen Abend bereitet. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Das hält sicher nicht lange vor, aber es ist etwas, zusammen zu lachen, heißt sich über die Gebrechlichkeit der Welt hinwegsetzen, über die menschlichen Schwächen, weil man im Lachen augenzwinkernd sieht, wir sind alle so. Aber ich habe in Sachsen, bin ja im Herzen von Sachsen, ich habe hier in Sachsen einen sächsischen Witz erzählt, der ging so, es war eine Glosse, hatte ich ursprünglich, eine Frau in Sachsen, bestellt sich bei der Lufthansa am Telefon einen Flug und sie möchte nach Bordeaux und sie bekommt einen Flug nach Bordeaux. Das eine ist Porto in Portugal, das andere Bordeaux in Südfrankreich. In Sachsen ist das zugleich und sie muss diesen Flug antreten, ein sächsisches Schicksal. Und darauf habe ich immer die Geschichte von dem Dresdner Zoologieprofessor erzählt, der seine Studenten prüft und er ist spezialisiert auf Würmer. Sein Fachgebiet sind die Regenspulfaden, Bandwürmer und so weiter. Und die Studenten bereiten sich auf die Würmer vor. Da kommt der erste Student rein und sagt, Professor sieht ihn und sagt, was wissen Sie vom Elefanten? Dem fällt das Herz in die Hose, weil er hat sich auf den Elefanten überhaupt nicht vorbereitet. Er sagt, der Elefant, große Löffel und ein Rüssel. Der Rüssel sieht aus wie ein Wurm, die Würmer zerfallen, die Faden fallen rum. Der zweite kommt rein und sagt, was wissen Sie vom Adler? Großer Vogel, Raubvogel. Zu groß, um sich von Würmern ernähren zu können, die Würmer zu verwandeln. Der Letzte macht es sich ganz einfach. Er kommt rein, wird nach dem Löwen gefragt. Sagt, der Löwe wohnt im Süden. Im Süden ist es wärmer. Die Würmer zerfallen in die Fadenbahn und Spuren. So, nach einer solchen Lesung ist eine Dame beim Signieren zu mir gekommen und hat gesagt, Ihr Sächsisch lässt noch sehr zu wünschen übrig, aber sonst war das okay. Wissen Sie, wie Sie sich die drei größten Städte in Sachsen merken können? Sagt, weiß ich nicht. Sagt sie, komm Mann, mit dem kahlen Kopf zum Friseur. Der setzt ihn in seinen Friseurstuhl, sagt, Dresden so, Leipzig gleich, Chemnitz auch nix.
Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Unsere Zeit ist rum. Das Stichwort Signieren ist schon gefallen. Wer Lust hat, kann jetzt noch von Helmut Karasek hier um die Ecke sich das aktuelle Buch signieren lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank, Helmut Karasek.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Vielen Dank.